Ja, jetzt gehen wir weiter. Ich habe ja eine Predigtreihe über das Thema Gebet. Und Gebet ist so vielschichtig. Und heute haben wir mal ein spezielles Thema. Das Thema Gebet und Fasten in diesem Zusammenhang. Was Fasten eigentlich ist und was die Bibel über das Fasten sagt. Ich meine, Fasten ist relativ modern und Fasten ist gesund, das weiß man, also im Mass natürlich. Es tut den Körper entgiften, das kann wirklich eine gute Sache sein. Natürlich, Verzicht ist auch gut, weil es stärkt den Charakter, wenn man mal auf etwas verzichtet, wo man eigentlich darf, könnte. Es gibt ja verschiedene Fasten. Die einen Fasten sind im Blick aufs Essen, das ist eigentlich das klassische Fasten, aber man kann auch mal Internet fasten, zum Beispiel. Oder man kann mal irgendwie sonst etwas, was man gerne macht, wo man vielleicht ein bisschen viel Zeit braucht in der Freizeit, kann man sagen, okay, ich lade das mal aus und nutze die Zeit, wo ich sonst vor dem Fernseher oder irgendwie bin, nutze ich ganz bewusst, um Gott zu begegnen. Also Fasten, wo im Zusammenhang mit Glauben steht, hat immer etwas mit der Begegnung mit Gott zu tun. Natürlich gibt es auch die religiösen Übungen, die nicht so viel bringen. Gell? In der Fastenzeit, wo einem einfach aufgedrückt wird, früher war das so gewesen, in der traditionellen Kirche, da ist einfach nach dem Aschermittwoch ist dann die Fastenzeit gewesen und wehe, du hast dann irgendwo Fleisch gegessen und bist dann kontrolliert worden. Und man hätte dann können zeigen, was man für ganz guter, frommer Christ ist, wenn man das macht. Das ist eigentlich das, wo auch Jesus in dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner bringt. Der Pharisäer sind ja, ist ja eine fromme Partei gewesen in Israel und sie haben sehr viel aufs Einhalten vom Gesetz gegeben. Und er brüstet sich im Gebet unter anderem, dass er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten. Spannend ist, der Zehnte ist im Gesetz verankert gewesen, aber das Fasten ist nicht in dieser Art verankert gewesen. Das sind einfach Übungen gewesen, wo die ganz Frommen dann ganz stur gemacht haben. Und man spürt, da kommt dann ein gewisser Stolz zum Ausdruck. Hey, ich mache das im Fall. Und dann hat es wenig Sinn. Jesus sagt, drückt das sehr klar aus in der Bergpredigt, Matthäus 6. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also, vor Gott lohnt sich ein Fasten, wo man bewusst macht, um den anderen einen Eindruck zu machen, lohnt sich nicht. Der Lohn schon gewesen. Aber nicht Fasten an sich ist schlecht. Jesus geht nämlich nachher weiter, gerade im nächsten Satz. Wenn du aber fastest, so salbe dich, wasche dein Gesicht, damit du nicht vor den Leuten, dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, den und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Also so wie Jesus das ausdrückt, haben offenbar die ganz Frommen, haben sich in dieser Zeit, wenn sie gefastet haben, auch nicht gepflegt, damit sie wirklich ein bisschen mitgenommen aussehen, damit man wirklich sieht, Mensch, der leidet wie verrückt. Und Jesus hat gesagt, wenn du fastest, dann lass er das nicht äußerlich anmerken. Das ist nicht eine Sache, die du vor den anderen Menschen machst, sondern das ist eine Sache zwischen dir und dem Vater im Himmel, und er sieht das Verborgene und er wird es vergelten. Also Fasten hat durchaus einen Wert. Es ist nicht so, dass Fasten überhaupt nichts bringt, weil was hat Jesus gemacht, bevor er auftreten ist? Er ist ja getauft worden und dann ist die Stimme vom Himmel gekommen und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und dann steht als nächster Punkt, der Geist hat ihn in die Wüste geführt. Und dort hat er 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Das ist sehr sportlich. Das ist sehr lang. Jesus hat sich da innerlich vorbereitet. Und offenbar hat das da dazu gehört, dass er aufs Legitime, aufs Essen verzichtet hat und gesagt hat, ich will meine ganze Zeit brauchen, so mit meinem Vater zusammen sein. Ganz eine starke Ausrüstung dort, ein starkes Zeichen, das Jesus gesetzt hat. Aber spannend ist, mit seinen Jüngern zusammen hat er offenbar keine Fastenübungen gemacht. Weil wir lesen, auch an einer Stelle, Markus 2, und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Also der Johannes der Täufer hat ja auch Jünger gehabt und offenbar hat er viel mit diesen zusammen Fastenübungen gemacht und eben die Pharisäer auch. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, also zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Also all dem sehen wir, Jesus hat mit seinen Jüngern keine Fastenübungen gemacht. Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist, dann werden sie fasten an jedem Tage. Also Jesus vergleicht die Zeit, wo er mit den Jüngern zusammen ist, mit der Zeit wie einer Hochzeit. Ist Feststimmung, es wäre schon komisch, an einer Hochzeit fasten, oder? Würde irgendwie nicht so ganz passen. Da gehört es einfach dazu, dass man auch feiert. Und Jesus hat mit seinen Jüngern die Zeiten so auch genossen, aber er sagt, es kommt eine Zeit. Und ich bin überzeugt, er redet von der Passionszeit. Also zwischen Karfreitag und Ostern sind die Jünger dann so am Boden zerstört gewesen, die haben keinen Appetit mehr gehabt. Ich nehme an, in dieser Zeit haben sie gefastet, ohne dass ihnen jemand hat müssen sagen, jetzt wird gefastet. Das ist einfach ein Ausdruck von Trauer. Der Bräutigam ist von ihnen genommen. Es ist ein Ausdruck, wo ihnen wirklich einfach der Appetit vergangen ist. Fasten kann ein Ausdruck sein von einer Erschütterung, von einer Trauer, von einer Verzweiflung. Wenn wir jetzt schauen in die Apostelgeschichte hinein, wie haben die Apostel gefastet? Interessanterweise lesen wir in der Gemeinde von Jerusalem gar nichts von Fasten. Es steht dort, sie blieben in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Und von Fasten steht direkt, steht nichts. Ich will mit dem nicht behaupten, sie haben nie gefastet. Aber es ist offenbar nicht erwähnenswert gewesen. Es ist nicht ein ganz wichtiges Element gewesen in der Gemeinde von Jerusalem, mindestens in der ersten Zeit. Die haben ja auch eine riesige Feststimmung gehabt. Täglich sind Leute dazugekommen und ist so viel gelaufen. Aber dann ist die Zeit gekommen, vom Jakobus ist umgebracht worden, Stephanus ist gesteinigt worden, Petrus ist ins Gefängnis gekommen. Es steht zwar dort nichts drum, davon, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dort durchaus auch Zeiten gefastet haben. Das erste Mal, wo in der Apostelgeschichte Fasten vorkommt, ist im Kapitel 13. Und zwar ist das die Gemeinde in Antiochia. Ich glaube, man kann es lesen. Ich habe es extra noch ein bisschen vergrößert dort. Unten dran ist Jerusalem und oben ist Antiochia. Also Antiochia ist schon längst nicht mehr in Israel. Auch damals nicht. Sondern ist eigentlich die erste Gemeinde, wenn man so will, im heidnischen Gebiet. Und es steht da, es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Propheten sind die gewesen, die das Wort Gottes verkündigt haben. Man hatte das Neue Testament noch nicht gehabt, in dieser Art, wie wir sie jetzt haben. Und sie haben einfach das Wort Gottes in die Situation hineingeredet. Propheten sind eigentlich fast nichts anderes als der Prediger. Und Lehrer, die systematisch dann gelehrt haben, wie man als Christ leben soll. Nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Hallo. Also da werden ein paar ganz wichtige Leute aufgezählt. Der Barnabas, wo Jerusalem gehört hat, dass dort eine Gemeinde entstanden ist in Antiochia, haben sie den Barnabas, das ist ein ganz bewährter Mann in Jerusalem. Der Barnabas war auch der, wo der Paulus zum Glauben gekommen ist, also Saulus hat er dort noch geheissen, hat er sich um ihn gekümmert und hat ihn in die Gemeinde in Jerusalem hineingebracht. Also er hat das vermittelt, weil die Leute haben Angst vor dem Verfolger, vor dem Saulus. Und der Barnabas hat sich voll auf den Test rausgelassen, ist zu dem gegangen, hat sich quasi als Messer geliefert und hat festgestellt, nein, der Saulus hat sich echt bekehrt. Und hat ihn auf Jerusalem in die Gemeinde eingeführt und hat gesagt, dem könnt ihr vertrauen, das ist eine echte Umkehr. Und das ist so ein bewährter Mann gewesen, der Barnabas. Und sie haben gesagt, der Barnabas, den schicken wir jetzt auf Antiochia, damit die dort auch jemanden haben, der wirklich ein gutes Fundament hat, wo ihnen lehren kann, wie man als Christ leben soll. Und dann hat der Barnabas selber, das steht in der Apostelgeschichte, hat dann den Saulus, der ist obendrein in Tarsus war der Saulus, ist dort auch angeschrieben, und der Barnabas hat ihn dort geholt und hat gesagt, komm mal helfen, du bist mir sehr, sehr wertvoll. Und der Saulus ist ja ein äußerst gelehrter Mann, der hat das Alte Testament wahrscheinlich weitgehend auswendig können. Der hat so viel Erkenntnis gehabt und der Barnabas hat gewusst, der kann mir helfen. Und dann hat er ihn dort in die Gemeinde hineingeholt. Also das ist eine Multikulti-Gemeinde. Wir sehen hier von Afrikanern, die dort in dieser Gemeinde waren. Ich vermute, dass es auch Nicht-Juden dabei hatte. Juden und Nicht-Juden, also sehr ein Gemischtwarenladen dort, die Gemeinde. Und dann geht es weiter, und das ist jetzt spannend. Da steht, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also sie haben Gottesdienst gefeiert zusammen. Ich weiß nicht, ob das in der gleichen Form ist wie mir oder wie das. Gottesdienst heisst ja einfach Gott dienen. Das kann verschiedene Arten sein. Das kann sein, dass man so zusammenkommt. Es kann auch ein Gebetstreffen sein. Und interessant ist, dass Fasten offenbar da dazugehört hat. Man lesen nichts von Verfolgung oder von einer riesen Not, sondern bei ihnen hat Fasten auch zum Gottesdienst gehört. Es steht nicht, dass sie immer gefastet haben, aber da in dieser Situation haben sie Gottesdienst gefeiert und haben gefastet. Vielleicht haben sie das regelmäßig gemacht und vielleicht haben sie ganz speziell Gottes Wille gesucht. Das kann ja auch sein, dass man in einer Situation ist, wo man spürt, jetzt müssen wir ganz neu wissen, was will eigentlich Gott für uns? Was ist als nächster Schritt dran? Das ist auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, sie fastet und der Heilige Geist redet in das Beten, in den Gottesdienst, in das Fasten hinein. Unmissverständlich. Übrigens, es ist nicht ganz klar, ist da die ganze Gemeinde gemeint oder sind es einfach die, die vorhin aufgezählt waren? Oder sind ein paar Namen aufgezählt? Aber ich nehme an, es betrifft die ganze Gemeinde. Und der Heilige Geist redet. Und was sagt er ihnen? Er gibt ihnen einen Auftrag im Zusammenhang mit Mission. Sie sollen die beiden, sagen wir mal, die besten Rössli im Stall, sollen sie fortschicken. Die sollen mit Mission gehen. Es sind beides, die haben sie ja importiert. Der eine von Jerusalem, der andere von Tarsus. Beide sind in die Gemeinde reingekommen als Unterstützer, als Lehrer. Und offenbar haben die ihren Job so gut gemacht, dass sie wieder haben können gehen, dass die Leute gut genug ausgerüstet waren, um ohne die beiden Top-Lehrer und Prediger auszukommen. Die Leitung kommt jetzt in die Hände von Einheimischen. Das hat Gott so bestimmt. Und spannend ist, dass die Gemeinde in Antiochia nachher Missionsbasis geworden ist für die ganze Reise, Missionsreise, die der Apostel Paulus nachher unternommen hat. Wir haben hier die ganze Reise, ihr seht am Schluss die, bis auf Rom, und immer geht der Weg zuerst auf Antiochia oder auf jeden Fall zwischendrin. Nur bei einer Ausreise sieht man es dort orange, sind sie von Jerusalem direkt weitergegangen, aber zurückgekommen immer auf Antiochia. Das ist die Missionsbasis gewesen. Also nicht Jerusalem, sondern Antiochia ist die Basis gewesen von der ganzen Mission in Europa, wo es praktisch das Mittelmeergebiet erreicht worden ist. Möglicherweise war der Paulus ja sogar noch in Spanien gewesen. Mindestens hätte er das im Plan gehabt. Man kann es nicht ganz hundertprozentig sagen. Also, all das hat damit angefangen, dass die Gemeinde zusammengekommen ist, Gottesdienst gefeiert hat, gefastet hat und gezeigt hat, uns ist es ernst mit Beten. Fasten heisst, sich bewusst Zeit nehmen. Fasten kann heissen, eine Essenszeit fällt aus und ich gewinne Zeit zum Beten. Es kann ein Vollfasten sein. Jesus hat wirklich krass gefastet, 40 Tage gar nichts gegessen. Es kann aber auch sein, dass man einfach sagt, wir lassen einmal Zeit am Tag aus und nehmen uns anstelle von dem Zeit zum Beten. Es zeigt einfach, dass das Gebet wichtig ist. Weil mein Essen ist ein legitimes Bedürfnis, das hat Gott in uns hineingelegt. Und wenn ich sage, ich verzichte jetzt darauf, dann ist das doch auch ein Zeichen, mir ist etwas anderes, ist mir noch wichtiger, weder meinen Hunger zu stillen. Verzicht auf etwas Legitimes. Margit und ich haben letztes Jahr in der Passionswoche haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal eine Fastenwoche. Das war einfach so eine Idee gewesen. Wir haben es sonst nicht so durchgezogen, weil wir haben so viele Gäste oder sind eingeladen und im Lockdown hat man keine Gäste gehabt und ist nicht eingeladen gewesen. Da haben wir gesagt, jetzt können wir am lockersten einfach mal eine Fastenwoche machen. Dann müssen wir organisatorisch ist es am einfachsten. Wir hatten keine Not gehabt, wir hatten kein riesen Problem gehabt, wir sind nicht krank gewesen, sondern wir haben einfach das so wollen machen. Natürlich ist unsere Not, dass wir uns wünschen, dass Menschen Jesus kennenlernen und offen werden für Gottes Reden. Gell, wenn wir fasten, das ist nicht ein Hungerstreik. Also, dass wir quasi in einen Hungerstreik treten und jetzt Gott sagt, jetzt musst du, oder? Nein. Es ist nur einfach, es kann höchstens ein Zeichen sein, mir ist es ernst. Und es ist schon genial, wenn man fastet, wenn man aufs Essen verzichtet, man gewinnt viel Zeit. Am Anfang ist man ein bisschen müde. Wir haben dann auch noch aufs Kaffee trinken verzichtet, haben natürlich dann einen Tag lang Kopfweh gehabt, das habe ich schon gewusst, dass wir süchtig sind. Das bist du noch schnell, das musst du ausprobieren. Und jeden Tag Kaffee trinkst, aber nach einem Tag ist dann das auch durch. Und wir haben dann das gerade zum Anlass genommen, noch den Kaffeekonsum ein bisschen zu reduzieren, aber das nur als Nebenbemerkung. Genau. Wo sind wir gewesen? Ja, spannend ist, dass wenn man fastet, häufig dass Konzentration nach ein paar, vielleicht nach einem, zwei Tagen, Konzentration eher zunimmt. Also der Körper stellt dann auf Fettverbrennung und der ganze Verdauungsapparat muss nicht mehr laufen. Man weiß ja, nach dem Mittag wird man immer müde, oder, wenn der Körper verdaut und das fällt weg. Und es ist schon ein Geheimnis, dass man manchmal hellhöriger wird und sich besser kann konzentrieren im Bett. Ich muss zwar sagen, wo wir letztes Jahr gefastet haben, das ist jetzt nicht die ganz grosse Erleuchtung gekommen. Das wäre ja schön gewesen. Aber es ist nicht so eine extreme Zeit gewesen von Gottes Reden. Gott ist eben kein Automat. Wir können ihn nicht einfach eben Hungerstreik zwingen. Er macht es so, wenn er es will. Und doch ist der Auftakt gewesen, von einem besonderen Jahr. Einerseits die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Gebäude, wo wir schlussendlich dann gleich noch haben können, den Vertrag da unterzeichnen oder dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass wir haben können den Glaubenskurs durchführen, dass Gott Türen geöffnet hat. Es ist ein Geschenk. Wir wissen, wir können jetzt nicht sagen, dass wir, weil wir gefastet haben, wollte ich auch gar nicht. Es geht doch nicht um das. Aber Gott lässt sich nicht zwingen, aber er lässt sich bitten. Fasten kann auch eine Reaktion sein. Ich kann mich erinnern, wo wir zu Chur waren. Wir haben ja damals in der Stadtmission einen Bücherladen in der Altstadt noch. Jetzt ist er nicht mehr in der Altstadt. Aber damals war er noch in der Altstadt von Chur. Und wir haben festgestellt, dass die Altstadt von Chur immer mehr zum Rotlichtviertel verkommt. Und immer mehr Esoterikläden und so Sexshops und so haben eröffnet. Und wir haben einfach gesagt, das akzeptieren wir nicht. Also kannst ja nicht demonstrieren oder so. Aber was wir gemacht haben, wir haben einmal in der Woche haben ein paar Leute, die Zeit hatten, haben sich immer getroffen über einen Mittag im Bücherladen, haben gesagt, jetzt lassen wir einfach ein Mittagessen aus und beten dafür. Und das ist über mehrere Monate oder Jahre, haben wir uns jeden, ich weiß nicht mehr, Dienstag oder was, genau, haben wir uns getroffen im Bücherladen, haben einfach auf das Essen verzichtet und haben betet. Und es ist schon spannend, es ist nach ein paar Monaten, ist der erste solche zwielichtige Shop zugegangen, ein paar Wochen später der zweite Und ein paar Monate später ist, also es ist eins ums andere und sind wieder anständige Geschäfte in die Altstadt hineingekommen. Eben, du kannst nie beweisen, es ist wegen dem. Aber die Tatsache ist, vorne ist die Tendenz abwärts gegangen und wir haben angefangen, jede Woche zu beten und Gott hat Gnade geschenkt. Und die Tendenz ist wieder aufgegangen. Gott kann so viel handeln und machen, mich einfach spannend dunkt. Da in der Gemeinde in Antiochia, wir haben oben nochmal den Text von vorher und dann, wo das passiert ist, da nachher, darf, also wo sie den Auftrag bekommen haben, der Paulus, Saulus hat er dort noch geheißen, und der Barnabas zu schicken, haben sie nochmal gefastet. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also da ist jetzt fast eine Reaktion auf das, was sie erlebt haben. Einerseits haben sie gefunden, wir beten, um sie ausrüsten. Sie haben für sie betet, sie haben ihnen die Hände aufgelegt. Das ist ein Zeichen von Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, mit seinen Begabungen, die man braucht für die Aufgaben. Und bevor sie das gemacht haben, haben sie eine Fastenzeit gemacht. Einfach zum zeigen, ja, es ist uns wichtig. Und sicher ist es auch darum gegangen, wie es in der Gemeinde ohne die zwei wichtigen Leute weitergeht. Also Fasten als Reaktion. Auch später, wo der Paulus dann in der Mission war, er schreibt auch einige Mal von Fasten. Oder zum Beispiel steht da, und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Also das heisst, sie sind ja meistens nicht so lange in einer Gemeinde gewesen. Sie haben eine Gemeinde gegründet. Manchmal sind sie ein paar Wochen, ein paar Monate, manchmal zwei Jahre dort gewesen. Aber spätestens dann sind die Missionare wieder weitergezogen und haben die Leitung von dieser Gemeinde in die Hände von diesen jungen Christen geleitet. Vielmals waren es Leute gewesen, auch dabei mit jüdischem Hintergrund, die schon ein bisschen mehr Bibelwissen hatten. Aber das ist nicht ohne gewesen. Und sie haben, um das zu bekräftigen, haben sie jedes Mal offenbar auch gefastet. Also Fasten im Neuen Testament ist ganz häufig im Zusammenhang mit zentralen Fragen von einer Gemeinde oder mit Mission. Es kann das Anliegen sein, auch bei uns, dass Menschen Jesus finden. Dass man junge Familien gewinnen. Oder wenn es darum geht, auch Verantwortliche zu finden und einzusetzen. Wir haben ja, ist jetzt ein bisschen länger her, haben wir es eine Zeit lang auch so gemacht, dass wir da über den Mittag einmal in der Woche, die das gesehen haben als Auftrag, einfach zusammengekommen sind und einfach einmal in der Woche ein Essen ausgelassen haben und so betet haben miteinander. Ich finde das ganz eine tolle Sache, neben der normalen Gebetsstunde. Vielleicht ist es dran, mal Fasten einfach auszuprobieren. Eben, vielleicht mal einfach ein Essen auslösen, Festen essen. Es empfiehlt sich sehr viel zu trinken. Wenn man eine längere Fastenzeit macht, braucht es sicher eine gewisse Vorbereitung. Marit hat schon mal eine geführte Fastenwoche gehabt und hat dann von dort her auch ein bisschen gewusst, wie man einsteigt und wieder aussteigt. Aus dem Fasten, das kann sicher eine Hilfe sein, wenn man sich da ein bisschen schlau macht. Es gibt auch Bücher oder es gibt geführte Fastenwochen, wenn jemand mal das Experiment möchte machen. Natürlich einfach, wer gesund ist, wer fit ist. Heikel ist es, wenn jemand Medikament hat, das wissen wir auch. Wenn jemand Medikament hat, ist je nachdem das Fasten nicht empfohlen. Also auf jeden Fall, wenn jemand Medikament hat mit dem Arzt, es geht auch nicht darum, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eine Fastenwoche machen in der Gemeinde, weil dann gibt es einen gewissen Gruppendruck, die sagen, oh, ich mache mit und die anderen, die nicht mitmachen, werden auch ein bisschen ein Problem. Es soll alles freiwillig sein und bleiben. Wir werden wahrscheinlich, Marit und ich, in der Karwoche wieder eine Fastenzeit machen. Wir sind auch offen, wieder einmal so eine Fasten, einen Mittag auslassen oder so. Vielleicht hat jemand eine Idee oder vielleicht will sich jemand anschliessen. Das ist alles offen. Aber eins ist ein Punkt. Wir haben einen Auftrag. Jesus hat sogar einmal, wo es darum gegangen ist, eine böse Macht auszutreiben, steht in einem Evangelium, dass Jesus sagt, solche Art kann nur durch Gebet und Fasten austrieben werden. Also Fasten kann einfach ein Ausdruck sein, mir ist das ungeheuer wichtig. Gott lässt sich nicht zwingen. Es ist nicht ein Hungerstreik. Aber Gott lässt sich bitten. Amen. Danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast. Du hast, bevor du deinen Dienst angefangen hast, hast du gefastet, und zwar sehr intensiv. Und du hast gewusst, warum. Du hast gewusst, was das für dich bedeutet. Und du hast auch immer wieder ganz viele Zeiten gehabt, wo du mit deinem Vater allein gewesen bist. Jesus, du hast uns vorgemacht, wie wichtig Beten ist. Und mit dem Fasten hast du es unterstrichen, dass das für dich das Allererste ist, bevor du überhaupt auftreten bist. Danke, bist du uns so ein wunderbares Vorbild. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen einfach auch berührst. Dass du auch bei mir das immer wieder neu ins Herz hineinpflanzt, die Sehnsucht, mit dir Zeit zu verbringen, die Sehnsucht zu beten, um mich ausrüsten zu lassen von dir. Weil du hast uns, als deine Jünger, hast du uns in die Welt hineingestellt, damit wir dich repräsentieren in dieser Welt. Und ich muss sagen, das kann ich nie von mir aus. Wenn nicht du immer wieder durch mich durchstrahlst, habe ich keine Chance. Dann sehen die Leute nur mich. Aber ich wünsche mir, dass sie dich sehen. Und ich bitte dich darum. Und danke für die Bibel, die so ehrlich und so lebendig ist und uns so viel auch hilft im Alltag. Segne du uns. Amen.